Schön. Hallo Martin, schön, dass du heute hier bist, um mit mir über euren Energy Efficiency Hack 2020 zu sprechen, was ja ein ganz spannendes Erlebnis war, gerade im Bereich dessen, dass das Ganze ja digital stattfinden musste. Und vielleicht stellst du dich einmal selbst vor und wer die Dene ist.
Ja, hallo Tobias, hi. Ja, genau, also ganz herzlichen Dank. Ich bin gerne hier. Es war ja auch ein toller Energy Efficiency Hack, den wir da gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ich bin Martin Bornhold. Ich bin einer der beiden Gründer und geschäftsführenden Vorstände der DENEF. Das ist die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Und das ist im Grunde genommen ein Netzwerk aus rund 180 Anbietern von Energieeffizienzlösungen, die im Grunde dazu beitragen, dass wir alle künftig und aktuell auch weniger Energie verbrauchen und damit einen signifikanten Beitrag zur Dekarbonisierung, zu den Klimaschutzzielen und auch zur Energiewende leisten. Und die vertreten wir auf der einen Seite politisch, aber auf der anderen Seite machen wir eben auch viele praxisnahe Projekte und versuchen, und das ist ja auch eines der Ziele des Energy Efficiency oder kurz EE-Hack, auch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch Nachwuchstalente für das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz zu begeistern und damit letztendlich auch die sozusagen das frische Blut und die frischen Ideen und auch die disruptiven Ideen quasi in diese ganze Energiewende-Thematik auch einzubringen, die auch notwendig sind, damit wir die Klima- und Energieziele 2050 schaffen. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir es nicht erreichen. Das heißt, wir müssen künftig Dinge anders machen und wie und was und wie das funktionieren kann und wie man da vielleicht sogar auch Geschäftsmodell draus macht. Das war ja das Ziel, mit dem wir damals herangegangen sind, als wir den ersten Energy Efficiency Hack vor mittlerweile, ich glaube, 3,5 Jahren, 4 Jahren ins Leben gerufen haben.
Cool. Ja, schön nochmal, dass du hier bist. Und du hast jetzt ja schon gerade auch den Energy Efficiency Hack angesprochen. Und bevor wir gleich in die digitale Version einsteigen, vielleicht magst du auch nochmal kurz darüber sprechen, dass sozusagen die Zuhörer dann auch nochmal so einen Eindruck bekommen. Wie lief es denn, sag ich mal, vor der digitalen Version? Wie lief das in Präsenz ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also der normale, in Anführungszeichen, Energy Efficiency Hack, der erste ist, glaube ich, 2018 gestartet. Also das war jetzt dieses Jahr, was weiß ich, nee, ich glaube 2017 sogar. Also es war auf jeden Fall der vierte, wenn ich mich richtig erinnere, der vierte Hack, den wir durchgeführt haben. Und normalerweise, also vor Corona war es so, dass rund, ja, irgendwas so zwischen 100 und 200, also das sind immer mehr geworden, Teilnehmende aus verschiedenen Ländern, aus Schwerpunkt natürlich aus Europa, aber teilweise kamen sie auch sozusagen aus der ganzen Welt, sich einmal im Jahr in Berlin in einer Off-Location getroffen haben und Teams gebildet haben, so irgendwo so zwischen 5 und 10 Leute in den Teams, um dann in diesen Teams gegeneinander anzutreten und verschiedene Challenges, verschiedene Klimaschutzherausforderungen in diesen Teams zu lösen. Und die das ja am besten, am überraschendsten, am innovativsten gemacht haben, die haben dann am Ende eben auch einen Preis gewonnen. Und insgesamt hatten die Teilnehmenden dafür rund 1,5 Tage Zeit, das zu machen. Also wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit für sehr komplexe Probleme schnell mit innovativen Lösungen kommen. Das war so die Idee. Und ich glaube, das klingt jetzt erstmal sehr trocken, aber wenn man dabei gewesen ist, glaube ich, was das auch ausgezeichnet hat, war eine wahnsinnig, ja, überraschende und lebendige Stimmung, die geherrscht hat. Also ein wirklich bunte Teams aus aller Herren Länder, aller Geschlechter, aller auch Kompetenz oder akademischer Hintergründe, die gekommen sind. Es waren Startups mit dabei und sozusagen diese Herausforderung, das ist vielleicht auch noch das Besondere, wurden dann immer gestellt von etablierten großen Unternehmen, die eben schon lange am Markt aktiv sind, auch mit in Klimaschutzlösungen, die aber sich dann auch der Herausforderung selbst quasi gestellt haben und gesagt haben, okay, ja, ich möchte das auch sozusagen meine Geschäftsmodelle und die Ideen und die Ansätze, die ich habe, möchte ich auch nochmal kritisch reflektieren und möchte dann auch neue Impulse und frisches Blut letztendlich reinbekommen. Ja, und so war das. Also man hat sich quasi einfach so, wie es früher normal war, quasi wirklich in einer echten Location getroffen, eben mit echten Menschen zusammen in einem Raum gesessen oder in mehreren Räumen gesessen und dann halt 1,5 Tage da kreativ gearbeitet und disruptiv und neue Lösungen entwickelt. Es gab zwischendrin immer ein bisschen Catering, aber die Teilnehmer hatten fast immer gar keine Zeit, was zu essen. Und da sind dann eben auch viele tolle Sachen, viele tolle Ideen draus entstanden. Viele Teilnehmer haben sich dann auch hinterher durften ihre Ideen dann auch bei den Vorständen dieser großen Unternehmen dann auch pitchen, auch vorstellen, sind dorthin gefahren. Viele oder einige Ideen wurden dann auch übernommen von diesem Konzern. Andere haben sich selbstständig gemacht. Ich habe immer noch Kontakt mit Leuten, die Startups gegründet haben nach diesem Hackathon. Oder einige haben da auch den Arbeitgeber, ihren künftigen Arbeitgeber getroffen und sind dann dort bei den Unternehmen. So lief das früher.
Genau, und ich kann da nur drauf aufbauen. Ich war ja auch jetzt das dritte Mal mit dabei, das erste Mal 2018, und ich kann dem nur beipflichten, was du gerade schon gemeint hast. Es war vor allem die Energie von einem Hackathon. Also es ist, glaube ich, was ganz Besonderes, der Event. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass viele Teilnehmende auch häufiger vor Ort waren und im Endeffekt auch gerne natürlich nochmal gekommen sind und auch angereist sind, weil es einfach sehr, sehr speziell ist.
Wiederholungstäter, genau.
Genau, und jetzt war es ja so, ich meine, das war dann eine sehr, sehr traurige Situation. Vielleicht kann ich es so beschreiben. Der Hackathon war ja im März geplant dieses Jahr. Und dann kam Corona. So, wie war das für euch, diese Situation, dann auch die Entscheidung, ich glaube, 2 Wochen vorher zu treffen? Okay, es kann nicht stattfinden, das, was wir alle schon vorbereitet haben. Vielleicht kannst du da nochmal davon erzählen.
Ja, also du hast es als traurig beschrieben. Also der Moment war tatsächlich, also wir haben es absolut nicht leicht getan, diese Entscheidung, weil es war ja schon alles vorbereitet. Es war die Location stand, die Teilnehmer waren, hatten sich alle schon angemeldet, hatten teilweise oder größtenteils ihre Tickets schon gebucht. Die Location, das Hostel war schon gebucht für die Leute, die von auswärts kamen. Und so weiter, ist ganz viel Arbeit reingeflossen, ganz viel Liebe reingeflossen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, das können wir nicht mehr verantworten, dass dort junge Leute aus aller Herren Länder zusammenkommen bei dem pandemischen Geschehen, was damals quasi und heute ja auch wieder, jetzt wo wir das quasi gerade aufnehmen, ja auch wieder ähnliche Infektionszahlen sind. Das wäre halt nicht mehr, die alle in einen Raum zu stecken. Das wäre der Superspreader-Event geworden. Das konnten wir halt nicht machen. Und da war natürlich erstmal die Enttäuschung groß. Wir mussten sehr intensiv auch mit den Challenge-Partnern, also mit den Unternehmen, die Herausforderungen ja auch stellen, die ja auch sozusagen sich auch beteiligen mit Ressourcen an diesem Event, mussten wir dann ernste Gespräche führen. Wir mussten sagen, wie machen wir es denn jetzt? Wärt ihr denn dabei? Und das war, glaube ich, dann auch so der Punkt, wir haben mit euch gesprochen, haben gesagt, ja, also entweder gibt es ja nur 2 Optionen, entweder wir lassen es dieses Jahr komplett ausfallen oder wir schieben es erstmal auf den Herbst und gucken dann, wie die Lage dann im Herbst ist. Und natürlich auch, also Vorbereitung ist alles getroffen, es sind natürlich auch schon viele Kosten angefallen, die wir dann nicht mehr erstattet bekommen haben. Es war auch finanziell letztendlich tatsächlich ein Schlag ins Kontor. Wir haben dann ja drüber gesprochen gehabt und gesagt, also pass auf, wir schieben das, wir machen den Hack trotzdem, wir machen ihn im November und gucken dann, wie die Lage dann ist, bereiten aber auch schon mal alles so vor und spielen das gedanklich schon mal durch und konzeptionell, was wäre denn, wenn auch im November keiner, weil auch da absehbar war, vielleicht kommt noch eine zweite Welle, was dann ja auch passiert ist, niemand vor Ort sein kann hier in Berlin, wie würden wir dann so ein Event virtualisieren? Und dann ging ja unsere Diskussion auch mit uns los, haben gesagt, okay, ist das möglich? Ja, theoretisch ist es möglich. Ihr habt dann auch gleich so ein paar Tools gezeigt, wie zum Beispiel Mural oder Miro oder andere, die man da verwenden kann. Und gesagt, okay, wenn wir das schaffen, dann definitiv wir in der Kombi und definitiv mit diesen Teilnehmenden, die ja auch technikaffin, jung, agil sind und da viel flinker vielleicht auch als sozusagen Leute aus unserer Generation oder älter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das einfach aus. Und mehr als schief gehen kann es nicht. Und vielleicht hat man ja die Chance, dass Leute vor Ort kommen. Vielleicht, wenn nicht, machen wir es halt voll virtuell. Und haben dann die Gespräche geführt mit den Challenge-Partnern. Also das waren in dem Fall Danfoss, MG, KSB und MVV. Und haben gesagt, wärt ihr denn dabei, wenn wir es auch rein virtuell machen würden? Wenn wir es verschieben? Und alle 4, toi toi toi, haben zum damaligen Zeitpunkt gesagt, ja, wir glauben zwar nicht, dass das funktionieren kann, weil dieses Event lebt einfach von dem Spirit vor Ort. Es ist hochgradig interaktiv. Also Kollaboration in Teams von Menschen, die sie untereinander nicht kennen und sie vorher nie getroffen haben, dass die auf einmal über 1000 Kilometer Entfernung nur am Bildschirm anfangen, produktiv und kreativ neue Lösungen zu entwickeln, das glauben wir einfach nicht. Aber wenn das jemand schaffen kann, dann ihr. Wir müssen ja auch alle irgendwie neue Sachen ausprobieren. Irgendwie müssen wir es machen. Also probiert das mal aus und dann sind wir dabei. Aber ob da so viel rauskommt, waren alle irgendwie skeptisch, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Damals habe ich auch mit Kai darüber gesprochen, was so machbar wäre überhaupt. Und das hat bei mir auch zu einer Zeit stattgefunden, wo ich mich gerade ja sehr viel mit immersiven virtuellen Welten auseinandergesetzt habe und habe ja dann auch damals Muralboards aufgebaut, um die Challenges dort virtuell und immersiv letzten Endes auch gestalten zu können. Vielleicht kannst du da auch nochmal drüber sprechen, wie das und letzten Endes oder euch geholfen hat, dann das auch gegenüber den Challenge-Partnern auch zu verargumentieren, dass es eben machbar ist.
Genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich sag mal so einen Schritt zurück vielleicht auch noch. Witzigerweise war ja auch so die erste Diskussion, dass man gesagt hat, okay, es muss jetzt alles virtualisiert. Wo ist eigentlich dieses Second Life jetzt, wo wir es eigentlich mal bräuchten? Ja, also genau diese immersive, ich bin ihr Avatar, aber trotzdem habe ich irgendwie eine Räumlichkeit. Ich kann mich mit Leuten treffen und austauschen und reden und chatten und so weiter und kann in Räumen arbeiten und so weiter. Und da kamt ihr ja auch gleich mit dem Vorschlag und sagen, ja, also klar, Second Life in der Art und Weise gibt es nicht, aber schaut mal, es gibt virtuelle sogenannte Whiteboards, so hat es ja im Grunde angefangen, also so wie eine Tafel, eine virtuelle, an der mehrere Leute gleichzeitig parallel was schreiben können. Mehr war es ja am Anfang nicht. Und das ist doch aber ein super, so ein virtuelles Whiteboard ist doch ein super und ne, sozusagen eine super Gelegenheit oder eine Möglichkeit oder ein super Tool. Und das habt ihr dann sehr eindeutig gezeigt, um das jetzt nicht einfach nur wie so ein langweiliges Whiteboard, wo halt Leute zusammen Zettel kleben, zu machen, sondern dass man eben tatsächlich immersiv, dass man auf diesen Whiteboards eben so viele technische Möglichkeiten hat, um dort eine Räumlichkeit zu erzeugen, also dass es eben kein weißes Brett ist, sondern eben tatsächlich zum Beispiel ein Raum, eine Fabrik, eine Wiese, ein was auch immer und dort eben verschiedene Schritte nacheinander gegangen werden können, verschiedene Templates eingefügt werden können, Bewegtbildinhalte eingefügt werden können, alle notwendigen Informationen hinzukommen, die man vielleicht braucht, also alles, was man eben für die Challenge an Hintergrundinfos noch braucht, kann man dort irgendwie einfügen etc. pp. Und das hat uns dann doch sehr geholfen in zwei Richtungen. Das erste war quasi, was du schon gesagt hattest, das in Kombination noch mit zwei, drei anderen Tools und Ansätzen zu sagen, pass auf, wenn ihr noch nicht so, liebe Challenge-Partner, wenn ihr noch nicht so wirklich überzeugt seid, dass das überhaupt geht, guckt mal, wir haben hier, es gibt tatsächlich mittlerweile virtuelle Tools für eine Zusammenarbeit mit jungen Leuten, sag ich jetzt mal, eigentlich schon virtuos und virtuell beherrschen. Und die kann man so gestalten, dass das auch Spaß macht. Also dass das nicht nur irgendwie öde ist, sondern dass das auch wirklich cool aussieht, dass das Spaß macht und dass das Lust macht auf Mitmachen und sich einbringen. Und hat damit dazu beigetragen, auch dass die Challenge-Partner gesagt haben, ah, okay, ich sehe, wo ihr hin wollt, das könnte was werden, also wir sind dabei. Also bei der Diskussion mit den Challenge-Partnern, mit den Sponsoren sozusagen, hat das sehr geholfen. Und das Zweite hat das natürlich für uns auch sehr geholfen, diese Inspiration zu sagen, ja, super, dann lass uns so ein digitales Whiteboard doch mal, lass uns doch mal gucken, was wir da so rausholen können, was das Maximum ist, ja, was wir da rausholen können. Und haben dann das Ganze quasi eingebettet, das muss man natürlich auch sagen, in ein sozusagen relativ umfassendes Gesamtkonzept für die Virtualisierung, um eben mit den verschiedenen Herausforderungen dann klarzukommen, die man eben hat, wenn man einen normalen Event, in Anführungszeichen ein Vor-Ort-Event, modeln oder umkonzipieren muss in einem virtuellen Event. Ne? Und eine der zentralen Herausforderungen ist, wie halte ich die Leute 1,5 Tage lang, die alle verstreut sind auf der ganzen Welt, die ich ja auch nicht sehe, die ich gar nicht persönlich motivieren kann, wie halte ich denn einfach 1,5 oder 2 Tage bei Laune, dass die mit wildfremden Menschen zusammen sich in so einem, die ganze Zeit auf so einem PC-Monitor starren und halt irgendwie 1,5 Tage mit wildfremden Menschen zusammenarbeiten. Also wie klappt das überhaupt? Und genau, da hat, glaube ich, das als so ein virtuelles Whiteboard, so ein Muralboard oder Miro oder was auch immer man verwenden möchte, am Ende, das hat total geholfen, als Ausgangspunkt dann zu sagen, okay, was kann man da denn jetzt alles noch, also das ist das Zentrum, sozusagen das Herzstück der Kollaboration und von dort ausgeht, was kann man da drumherum dann noch alles bauen, damit das nachher auch eine smooth, seamless Experience sozusagen für die Teilnehmenden wird, und zwar sowohl für die Challenge-Partner als auch für die Hacker sozusagen, dass die das, ja, dass die da irgendwie Lust haben, wirklich 1,5 Tage da auch mitzuarbeiten, und dass die auch, dass sie Lust bekommen, dass sie es auch können, also dass die Technik so ist, dass es super hilft und unterstützt. Und sie auch sich zurechtfinden und also nicht nur wollen, sondern auch können, also das Können und Wollen beides hat funktioniert. Genau, und dann haben wir uns noch einige Sachen drumherum überlegt, wie wir das Ganze noch spannender und lebendiger gestalten können.
Ja, sehr, sehr viele Sachen sogar drumherum. Und es war für mich auch ganz spannend und auch total freudig, als dann, sage ich mal, nach den Inspirationen, die ich euch gegeben habe, zu beobachten, was ihr daraus gemacht habt. Und das ist wirklich bemerkenswert, das muss man wirklich klar so sagen, weil die Energie, die wir gerade ja im Endeffekt schon am Anfang sagten, die auf dem Präsenz-EE-Hack stattgefunden haben, die habt ihr wirklich in einer Art und Weise in eine virtuelle Welt gebracht, wie ich sie selten zuvor gesehen habe. Na, und vielleicht kannst du da auch nochmal drüber sprechen, was waren so eure Momente, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt kommen wir gerade in einen Flow-Zustand, weil das war so das Gefühl, was ich irgendwann hatte, dass ihr in so einem totalen Flow wart und einfach mit so viel Liebe zum Detail an diesen verschiedenen Elementen gearbeitet habt, dass das echt schön ist, einfach zu sehen. Und vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen drüber erzählen, wie das war.
Genau, also es ist natürlich schwierig sozusagen, das jetzt irgendwie auf einen Moment quasi runterzubrechen, und da muss ich fairerweise sagen, ist natürlich auch Kai Schink, der den Hack organisiert hat oder hauptsächlich organisiert hat, natürlich auch einer der Kerntreiber gewesen, der da halt richtig drin aufgegangen ist, und wir haben das dann sozusagen uns halt häufig dann und mehrfach zusammengesetzt, und dann sind wir immer wieder auf sozusagen was auf so Grenzen gestoßen. Und dann mussten wir uns irgendwas Gutes überlegen, um diese Grenzen zu überwinden. Und ich glaube, dass, also ne, die Lösung kommt mit der Herausforderung häufig. Ja, und ich glaube, sowohl Kai als auch ich sind dann so Typen, die das auch triggert, ne, die dann irgendwie auch sagen, ah, cool, ein Problem, ja, das können wir jetzt lösen. Und das zweite ist, glaube ich, gewesen, wenn ich das so recht entsinne, dass wir beide auch gesagt haben, und das war ja auch schon so ein bisschen das Motto bei diesen ersten Hackathons, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen das im Rahmen unserer Möglichkeiten und unserer Vorstellungskraft mal zum coolsten virtuell, also einen Benchmark zu setzen. Also was ist so das Maximum, was man rausholen kann aus so einer virtuellen Veranstaltung? Weil das für uns ja auch so, der Hack ist ja auch für uns selber als Organisation so ein kleines Labor, wo man mal Dinge ausprobieren kann, in einem, sag mal, geschützten Rahmen, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn mal was schief geht oder sowas, wo man dann Elemente von dann auch in unsere normale Vereinsarbeit oder in die Verbandsarbeit sozusagen überführen kann, die sich dann als irgendwie funktionierend herausgestellt haben. Und dementsprechend haben wir gesagt, cool, wir haben jetzt die Möglichkeit, es ist zwar anstrengend und es kostet irgendwie einen Haufen Kohle, aber wir haben dafür ein Budget und wir haben uns das, wir haben das, dieses Event aufgesetzt, damals als Benchmark für sozusagen Hackathons im Energiebereich, und wollen das jetzt auch mal als Benchmark für virtuelle Hackathons, also mal gucken, was man da so was machen kann. Und dann ging es halt so los, dass wir uns dann nach und nach immer mit Ideen, jeden Tag kam dann Kai oder dann hatte ich und dann meine Ideen, haben wir uns die so hin und her geworfen, viele Sachen auch verworfen, aber viele Sachen dann auch tatsächlich einfach gemacht. Und ich glaube, was so die wesentlichen Elemente waren neben diesem Kern, dass wir, das ist jetzt, ich habe wahrscheinlich Bilder dann auch dazu, aber dass wir gesagt haben, wir haben einen Teamraum und wir haben einen Challenge-Raum. Also es gab mehrere Teams pro Challenge und jedes Team hat einen eigenen Teamraum bekommen auf Miro in dem Fall oder Mural, ist auch egal, die sind relativ ähnlich. Wir haben damals Miro genommen, weil die schon die Möglichkeit hatten, sozusagen sich eine eingebundene Videokonferenz zu haben. Und egal, also auf jeden Fall, von da, den haben wir so gestaltet, dass wir da wirklich alles rausgeholt haben, was dieses Tool hergegeben hat. Also das heißt, erstmal, wir haben aus einem weißen, langweiligen weißen Brett quasi eine Lego-Welt gebaut, einen Lego-Raum gebaut oder bauen lassen von einem sozusagen Grafiker und der sich sozusagen auch angeschlossen hat an die Herausforderungen. Also zum Beispiel Danfoss hatte eine Herausforderung, wie kann man jetzt Bürogebäude energieeffizienter machen und wie kann man CO2 im Bürogebäude sparen. Und dann haben wir quasi ein Bürogebäude aus Lego gehabt und eben eine kleine Lego-Stadt drumherum mit eben verschiedenen Elementen drin. Und diese Lego-Stadt, diese Elemente da drin waren gleichzeitig dann auch so ein bisschen quasi die, ja, wie sagt man, so eine Art Navigation dann auch durch diese Challenge. Also da gab es dann eben die Challenge-Definition war dann auf dem großen Weit, auf so einem Lego, aus so einer großen Lego-Werbebanner sozusagen. Die Teams saßen dann alle in diesem Bürogebäude aus Lego. Also das waren dann eben links zu den Teamräumen dann quasi drin. Es gab eben verschiedene Personen unten, die Hilfe waren, also die man, also zum Beispiel euch, die man dann quasi anklicken konnte, diese Lego-Personen, die dann die Facilitators oder die Challenge-Partner repräsentiert hatten, sodass man direkt in einen Video-Chat mit den Leuten starten konnte oder eine E-Mail schreiben konnte oder einen Chat schreiben konnte. Wir hatten überall auch kleine Erklärvideos mit drinnen, nachher auch im Teamraum. Und der Teamraum war dann auch quasi reingezoomt ins Gebäude. Wenn man reingeht ins Gebäude, zack, dann kommt man in diesen Teamraum. Also jedes Team hatte seinen eigenen Raum. Und der Raum war dann eben auch so gestaltet, dass eben Erklärvideos da waren, dass Templates drin waren, Schritt für Schritt über diese 2 Tage, was sie dann Schritt für Schritt machen sollten. Sozusagen, dass dort Tools hinterlegt waren, also Links zu Tools, die sie fürs Prototyping benutzen konnten, also für ein virtuelles Prototyping natürlich, bis hin zu Tools, wie sie kleine Videos erstellen konnten und so weiter. Genau, also das war so die ganze Welt. Also es halt war alles aus Lego aufgebaut. Und dann haben wir drumherum sozusagen eine Eventplattform gehabt, die ist Talk, gibt es aber auch mehrere, die vor allem die Navigation nachher durch die Agenda erleichtert und wo wir auch den Livestream hatten. Wir hatten dann natürlich eine Vor-Ort-Produktion, relativ aufwendig mit einem sehr großen Technikteam, mit mehreren Kameras etc., die dann auch, glaube ich, eine sehr professionelle Produktion gemacht haben und die Leute dann schon fast wieder auch in die Original-Location geholt haben. Die saßen mit uns dann da quasi zumindest virtuell in dieser Location. Wir waren trotzdem auf der Bühne mit einem tollen Bühnenbild und eben viel Kameratechnik etc. Haben dann dazwischen drin als Spannungsbogen oder wie man es aus dem Gaming eigentlich kennt, aus dem Computerspielbereich, zwischen den verschiedenen Etappen in diesem Hackathon, also der ist ja so ein bisschen unterteilt in verschiedene Zwischenziele, die Teams erreichen müssen. Und dann kam immer, wenn man ein Level oder eine Etappe quasi geschafft hat, kam ein kurzer Lego-Stop-Motion, ein Film, der dann immer darauf bezogen war, also das gesamte Narrativ sozusagen, also man musste dieses Klima, das Monster-Klimawandel besiegen. Und es hat dann immer kleine Episoden quasi erzählt zwischendrin, hat noch Gamification mit drin, damit, wo man so glücksradartig Buchstaben sammeln konnte und wer als erstes das Lösungswort kannte, da hat dann irgendwie eine Playstation gewonnen oder sowas. Einfach um die Leute auch dann durch die ganze Zeit immer wieder bei Laune zu halten, dass sie dabei bleiben, Buchstaben sammeln wollen und so weiter. Und noch viele, viele weitere Kleinigkeiten, die wir dann auch so eingefügt quasi haben. Und ein ganz entscheidendes Element, Tobias, aber das wirst du, wäre es ein bisschen mehr auch meine Frage an dich zurückgespielt. Was wir eben auch gemerkt haben, die größte Herausforderung ist noch viel mehr als bei diesen Vor-Ort-Veranstaltungen, dass wenn die Leute in virtuellen Teams sind und virtuell miteinander verbunden, dass sie eine sehr, sehr gute Betreuung brauchen und sehr intensiv die Teams begleitet werden müssen, weil eben zusätzlich zu dem methodischen Hilfestellung, die der Facilitator quasi bietet, jetzt eben auch noch hinzukam, so ein bisschen technische Hilfestellung. Also ne, hat jeder das irgendwie gefunden? Weißt du, wo du klicken musst? Weißt du, wo du das und das findest? Guck mal, hier ist der Link für das Videotool. Hier ist das. Achtung, in 5 Minuten musst du jetzt wieder in einem anderen Call drin sein, wechsel mal bitte jetzt auf den Call. Also eine viel, viel intensivere Betreuung war da notwendig, sowohl sozusagen für diese technische, logistische Arbeit, die zu der methodischen hinzukam, und ich glaube, diese Motivationsarbeit war auch nochmal viel, viel wichtiger, weil immer mal wieder frischen Impuls reinbringen, wenn man gemerkt hat, oh, jetzt kriegen die alle vierjährige Augen und so eine gewisse Bildschirmmüdigkeit setzt ein, dann musste der Coach immer reinkommen und hat auch mal irgendwie wieder ein bisschen Power machen und so, was halt vor Ort vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist. Und deswegen ist dieses Facilitation absolut entscheidend, wenn man so virtuelle Veranstaltungen macht. Und da würde mich jetzt interessieren, wie du das gesehen hast, sozusagen, wie eure Erfahrung da drin war, weil mein Eindruck war, das war dieses Jahr noch viel wichtiger, es war immer ein wichtiges Element im Hack, dass es eine professionelle Begleitung dieser Teams gibt, dass sie dann ja auch was lernen, dass sie ein bisschen geführt werden in ihrem Kreativprozess. Aber ich hatte den Eindruck, dieses Jahr war das wichtiger als je zuvor. Siehst du das dann auch so?
Absolut. Und das lässt sich im Endeffekt auf alle Situationen von im Bereich von virtueller Facilitation im Endeffekt auch transferieren, im Endeffekt diese Erfahrung, weil man muss sich ja vorstellen, im virtuellen Raum ist es so, dass wir uns sozusagen nicht mit den Energien der anderen anstecken können. So, das bedeutet, wir müssen uns vorstellen, jede Person, jeder Teilnehmende und jede Teilnehmende sitzt zu Hause bei sich. Und das heißt, man bekommt die anderen erstmal nicht mit, nur über einen Videostream im Endeffekt. Und das heißt, dass da natürlich das Energielevel immer mal wieder absacken kann. Und da muss man sehr viel Gefühl auch mit reinbringen. Einmal, wie du schon sagtest, erstmal den Leuten auch den Freiraum zu geben, sich mit der Technik vertraut zu machen. Weil man muss ja daran denken, dass die Teilnehmenden reinkommen und möglicherweise mit den Tools, die wir ihnen an die Hand geben, keine Erfahrungswerte haben. Das heißt, sie müssen sich einmal zurechtfinden. Wenn wir das jetzt mal transferieren, so sage ich mal, auf die Präsenzveranstaltung, dort arbeiten wir mit Stiften, wir arbeiten mit Post-its, mit Papier. Das ist alles, was wir in der Schule lernen. Das können wir. Also das ist nicht so das Schwierige, aber wir haben eben einmal dieses Energielevel, was wir hochhalten müssen. Gleichzeitig müssen wir ihnen aber auch Tools beibringen, damit sie in diese kreative Arbeit kommen können. Und dann aber natürlich auch noch dieses Teamgefühl aufrechterhalten. Das ist diese große Herausforderung. Dann haben wir ja dann noch etwas abverlangt, sage ich mal, was aus meiner Perspektive gut funktioniert hat, ist, dass wir ja gesagt haben, hey, wenn ihr pitcht, nehmt uns bitte ein 120-Sekunden-Video auf. So, das heißt, sie hatten ja nicht nur die Herausforderung, jetzt einen Pitch vorzubereiten, sondern auch ein Video aufzunehmen und das einzuschicken. Und da war dann auch natürlich nochmal eine andere Herangehensweise gefragt, dass wir gesagt haben, hey, okay, Thema Storyboarding. Wie könnt ihr jetzt dieses Video im besten Fall aufzeichnen im virtuellen Setup, so dass ihr auch noch die Story erzählen könnt, die dann bei der Jury auch gleichzeitig ankommt und natürlich eure Idee widerspiegelt.
Und also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich fand die Videos, die nachher diese 120-Sekunden-Pitch-Videos, also erstens bemerkenswert, alle Teams haben am Ende eins eingereicht. Also das fand ich schon mal, habe ich nicht mitgerechnet. Und zweitens, also ich würde sagen, ein Drittel bis die Hälfte dieser Videos war so professionell, also für diese anderthalb Tage, dass ich dachte, die kommen irgendwie von der Werbeagentur.
Absolut. Also ich habe die Videos gesehen, die sind ja teilweise auch auf YouTube gestellt worden. Die könnte man auch noch verlinken für die Personen, die sich jetzt vielleicht anhören oder lesen. Das ist bemerkenswert. Also ich habe es auch nicht erwartet, dass das in so einer Qualität abgeliefert werden kann in der kurzen Zeit. Also man muss sich ja vorstellen, dass die Teams vom ersten Pitch bis zur Abgabe des Videos 3,5 Stunden Zeit hatten. Ja. Also das heißt, sie mussten in diesen 3,5 Stunden das Feedback einarbeiten, sich eine Story überlegen und das in ein Video umsetzen und hochladen. Ja. Und dafür, was da abgeliefert wurde, also das ist Hochachtung an die Personen, an die jungen Leute einfach, die das können, ganz offensichtlich, und von denen wir sehr viel lernen können. Also das ist wirklich, und da hat es natürlich aber auch von der Facilitationsseite nochmal dann auch in den letzten 3,5 Stunden, ich glaube, ich habe bei keinem Hackathon das so erfahren, ich habe, glaube ich, keine Sekunde Zeit gehabt, mal irgendwie zu entspannen, sondern ich bin immer von einem Team ins andere gesprungen, um da nochmal Input zu geben, das Team zusammenzuhalten, zu motivieren, weil wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann kann das natürlich so eine Gruppe relativ schnell runterziehen.
Absolut, absolut. Und es erinnert mich auch so ein bisschen immer grundsätzlich bei diesem, sozusagen bei diesen virtuellen Veranstaltungen auch, so ein bisschen an das, was ich glaube, so Schauspieler, die vorher Film gemacht haben und dann Theater, was die auch immer erzählen, auf dem Theater muss man lauter reden, größere Gesten, viel mehr Energie rüberbringen, ja, was sozusagen und so ist das so ein bisschen auch so zu real, zu virtuell, ist ein bisschen mein Gefühl. Ich glaube, man muss halt auch, und das hat sich, finde ich, da auch sehr, sehr gezeigt, auch wie ihr damit umgegangen seid, meines Erachtens, dass man eben doch, wenn man motivieren will, muss man richtig mit Energie, also das man muss das lauter machen und man muss es irgendwie vehementer machen, und man darf nicht so sozusagen so etwas so runterleiern oder so, dann schlafen gleich alle Leute ein. Doch noch viel, viel mehr als bei einer Präsenzveranstaltung. Man muss halt eigentlich viel, viel präsenter sein, wenn man eben nicht präsent ist. Also wenn es nur virtuell ist, dann ist es eben umso wichtiger, glaube ich, da auch diese, ja, sozusagen energetisch aufzutreten, um nachher auch so ein Team weiter zu motivieren. Und ihr habt ja auch nicht nur ein einzelnes Team sozusagen motiviert, sondern du warst ja ganz am Anfang auch, das war ja auch Teil des Hackathons, dass du am Anfang einmal auf die Bühne gekommen bist und quasi allen Teilnehmern gleichzeitig das erzählt hast und alle sozusagen startklar gemacht hast, ne? Das ist so die Basics einmal vermittelt hast und auch da sozusagen sehr, sehr lebendig und mit Rumlaufen und so weiter, um halt tatsächlich, das ist glaube ich auch so die Erfahrung, um wirklich dieses Energielevel aufrechtzuerhalten. Und man muss dann einfach ein bisschen mehr sich bewegen, man muss irgendwie ein bisschen agiler werden, auch in der Stimme, man muss halt begeistern regelrecht, ne? Und das ist tatsächlich noch wichtiger, glaube ich, wenn es virtuell ist. Und das haben die Facilitatoren, das habt ihr natürlich auch fantastisch gemeistert. Und ja, merkt man halt auch einfach, dass ihr da die Profis seid, was das betrifft. Ne?
Genau, und da würde ich auch noch gerne drauf aufbauen, weil es ist aus meiner Sicht heraus nicht nur jetzt die Sache von Facilitatoren, sondern es ist auch den Raum, den du dort kreierst. Und zu dem Raum gehört eben auch das, was ihr in der Alten Münze in Berlin dort aufgebaut habt. Also es war ja eben nicht so, dass wir jetzt im Endeffekt, oder ihr auch ja hauptsächlich vor einem Bildschirm gesessen wart, um zu den Leuten zu sprechen, sondern man muss sich ja vorstellen, ihr habt ein ganzes Produktionsteam engagiert mit mehreren Kameras. Das war ja wirklich wie in einem TV-Studio zu sehen. Und dort habt ihr ja dann zu den Leuten gesprochen. Und das hat natürlich auch nochmal viel angeregt und viel Energie den Leuten gegeben. Plus dann eben dann in Kombination mit den Miro-Boards, die in einem Lego-Format waren, dann eben auch noch die Stop-Motion-Videos, die Teilnehmenden ja teilweise auch in ihre Videos eingearbeitet haben. Ja. Also das war für mich so das Zusammenspiel aus allem, Nikolaus, was dazu geführt hat, dass eben die Teilnehmenden dann auch das daraus gemacht haben letzten Endes.
Genau. Definitiv. Und wo du sagst, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es sehr, sehr merkwürdig, auf der Bühne zu stehen und halt zu niemandem zu sprechen. Und sich das dann quasi, man muss sich dann schon vorstellen, auch dass die Leute dann quasi alle da in den Bildschirmen sitzen und so weiter. Aber war auf jeden Fall, fand ich auch auf, sozusagen von Senderseite in dem Moment irgendwie eine ganz interessante Erfahrung. Aber insgesamt tatsächlich sehr, sehr gut. Und vielleicht kann ich das auch nochmal abschließend sagen, dass wir haben hinterher auch natürlich, wie wir das jedes Jahr machen, oder wir haben jetzt angefangen, sagen wir mal so, den Hack auch zu evaluieren, haben Umfragen unter den Teilnehmenden gemacht, haben die Challenge-Partner interviewt in persönlichen Gesprächen und auch in Umfragen. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, und das fand ich ganz bemerkenswert, zwei Sachen, die mir so hängen geblieben sind. Das erste ist, dass der Zufriedenheitsfaktor, also wir stellen ja immer die gleichen Fragen auch über die Jahre hinweg, dass der tatsächlich auf dem gleichen, also die Abweichungen sind statistisch nicht signifikant, auf dem gleichen hohen Niveau war wie die Jahre zuvor. Also dass es quasi kaum Teilnehmer gegeben hat, die gesagt haben, das war jetzt ja aber Mist. Also letztes Jahr war so viel geiler und das war jetzt irgendwie Mist. Weil ich glaube, klar, jeder hat eingepreist, dass so ein persönliches Treffen halt nicht möglich war. Das fließt natürlich ein in den Referenzrahmen des Feedbacks sozusagen, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert und auch hat mich total gefreut, auch dass die Teilnehmer hinterher alle so sowohl in dieser Umfrage gesagt haben, ja, würden das weiterempfehlen und hat uns diesen Spaß gemacht, Interessanterweise diesmal war der Aspekt der Jobsuche etwas höher gewertet. Also was man auch, glaube ich, sieht, das ist gerade halt auch in so Zeiten, wie wir sie jetzt haben und auch mit internationalen Publikum, ist man in Deutschland sind wir noch relativ gut weggekommen bis jetzt mit dieser Corona-Krise. Aber es waren eben auch viele Teilnehmer aus dem sozusagen aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien und auch weltweit sozusagen mit dabei, aus insgesamt 19 Ländern, glaube ich, diesmal. Wo man dann schon merkt, okay, das ist halt auch echt, es ist Spaß auf der einen Seite, aber es ist halt auch eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, sich zu beweisen und halt vielleicht auch künftige Jobmöglichkeiten, künftige Startup-Teams kennenzulernen und so weiter. Also das hat ganz gut funktioniert und auch, was ich total toll fand, ist, dass wir sehr, sehr, sehr viel und eher auch sehr viel positive Rückmeldungen über LinkedIn und über Facebook und über E-Mails bekommen haben von wirklich tollen, ja, von Teilnehmenden, die wirklich begeistert waren und ganz ehrlich, also hätten die ja gar nicht machen müssen, aber ganz ehrlich da geschrieben haben, wie gut sie das alles fanden, wie gut das organisiert war und wie viel Spaß das auch gemacht hat, trotz eben, dass man sich nicht persönlich getroffen hat. Und das war dann auch so, ich sag mal, die Mühe dann auch wert, muss man sagen. Und wir haben auch mit allen Challenge-Partnern gesprochen. Und um es aufzulösen, alle vier, also alle drei, die dann aktiv beteiligt waren, einer hat es dann nachher aus Ressourcengründen dann quasi nicht mehr geschafft, aus Zeitgründen dann noch mitzumachen. Aber alle drei, die dann aktiv waren, haben gesagt, okay, you proved us wrong. Auch ein virtueller Hack kann Spaß machen, kann funktionieren und kann gute Ergebnisse erzeugen. Klar, wir haben sicherlich auch zwei, drei Sachen gelernt, die wir wenn es nochmal sowas geben würde oder müsste, vielleicht nochmal besser machen würden. Aber so im Großen und Ganzen und in einem Gesamteindruck und auch in Details hat es allen eigentlich sehr gut gefallen. Und dafür auch nochmal euch ganz herzlichen Dank.
Ja, danke euch auch nochmal, dass wir da dann teilnehmen durften aus verschiedenen Perspektiven. Und vielleicht nochmal als allerletzte Frage, wenn du zurückdenkst an die Situation, als du die Entscheidung treffen musstest, den eHack zu virtualisieren, aus heutiger Perspektive, welchen Ratschlag würdest du dir selbst geben zu dem Zeitpunkt, also deinem Vergangenheits-Ich?
Naja, ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde das, also bis auf Details würde ich das unter den gegebenen Umständen wieder genauso machen. Also eigentlich würde ich mir, also ich würde mir nur den Ratschlag geben, ja, trau dich. Wo ich vielleicht noch zögerlich war oder wo wir auch zögerlich waren. Das Zweite ist aber, glaube ich, es waren ein paar Parameter dabei, die quasi gesetzt waren, weil wir es quasi als realen Event geplant haben und jetzt ein Konzept finden mussten. Und in diesem realen Konzept, in dieser realen Planung waren halt gewisse Sachen schon festgesetzt. Also wie zum Beispiel die Location war halt gebucht. Wir konnten sie zwar noch mal schieben, aber wir konnten sie nicht komplett absagen. Ne? Der Zeitrahmen war gesetzt, mehr oder weniger in 1,5 Tagen, weil das ganze Programm schon drauf ausgerichtet war. Die Challenges waren schon so, wie sie im Grunde definiert waren. Also es gab halt schon einige Rahmenparameter, die gesetzt waren durch diese andere Planung und die wir dann einfach halt versucht haben, virtuell dann quasi umzusetzen. Wenn ich jetzt nochmal neu machen müsste und ich wüsste von vornherein, es ist ein rein virtuelles Event, glaube ich, würde ich noch ein paar Sachen, die wir jetzt sozusagen, also eher so sozusagen, was eher eine Krücke war, wo wir gesagt, okay, das so war das aber geplant und jetzt machen wir es aber virtuell, also genau das, was geplant war, nur virtuell, versus, okay, Virtualisierung hat halt gewisse Limitierungen, aber es hat halt auch ganz neue Möglichkeiten, die halt ein Vor-Ort-Event nicht hat. Nämlich zum Beispiel, dass man halt auch schon vorab in kürzeren Zeitschritten mal mit den Teilnehmenden, mit den Challenge-Partnern und so weiter schon kleinere Arbeitspakete oder kleinere Challenges oder Vorbereitungsmeetings machen könnte, dass die sich vorher ja virtuell schon mal alle kennenlernen können und so weiter und so fort. Das haben wir damals, glaube ich, noch nicht so mitgedacht, ja. Und ich glaube, einige Sachen, wenn ich jetzt komplett virtuell planen würde, würde ich es jetzt halt anders machen sozusagen. Aber das ist ja genau der Lerneffekt, der ja auch einsetzen sollte. Und genauso andersrum, wir hoffen natürlich nächstes Jahr wieder einen nicht virtuellen Hackathon machen zu können, weil uns doch das als soziale Wesen, die wir sind, der Geruch der anderen Menschen doch irgendwie meistens irgendwie dann auch fehlt oder eben das sozusagen das sich nahe sein, das unkomplizierte Austauschen, das nicht immer mit irgendwie technischen Krücken, wo dann die Internetverbindung schwierig ist bei einzelnen Teilnehmern oder mal der Ton ausfällt oder sonst irgendwas. Das ist ja auch irgendwie das, wie du schon sagst, das ist ja viel intuitiver und viel netter, auch wenn man sich persönlich trifft. Und ich glaube, das kann das nicht ersetzen. Es kann es so, wir haben, glaube ich, so eine ganz gute Möglichkeit gefunden, das sozusagen zu überbrücken. Aber wir würden natürlich gerne wieder, sobald es geht, dann auch ein sozusagen ein reales Treffen vor Ort machen. Also das ist auch das Learning. Und das ist genau der Punkt, dass wir jetzt viele Sachen in diesem total virtuellen, wo wir gezwungen waren, das jetzt eben auch so zu machen, in dieser virtuellen Veranstaltung, von denen wir sagen, hey cool, wir haben jetzt Elemente, wir haben natürlich auch bei den Teilnehmenden, bei den Challenge-Partnern Lerneffekte, auf die wir aufbauen können, was den Umgang zum Beispiel mit gewissen Tools betrifft, also so, dass du gesagt hast, Stift und Zettel, also so ein Whiteboard bedienen können jetzt viele halt auch mittlerweile, wie sie früher in der Schule mal das gelernt haben, da kann man jetzt schon mal drauf aufsetzen und kann das eben dann auch einbinden und einbauen in künftige Veranstaltungen, die dann vielleicht wieder vor Ort in Berlin sein werden, hoffentlich, aber wo man eben diese Tools, die wir jetzt alle gelernt haben und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dann auch nochmal mit einfließen lassen können, auch in reale Veranstaltungen. Und ich glaube, wird auch der nächste große Schritt sein, nachdem wir alle sehr, sehr viel gelernt haben, wie man virtuell macht, auch gelernt haben, wo die Grenzen des Virtuellen quasi liegen und was es auch anstrengend macht. Aber auch, wo die Riesenpotenziale liegen. Und jetzt kann man das Beste aus zwei Welten sich bei künftigen Veranstaltungen einfach zusammentun. Und freuen wir uns dann auch schon drauf auf den nächsten Hack im nächsten Jahr.
Ja, das klingt nach einer großartigen Perspektive und ich freue mich auch schon drauf, da wieder mit dabei sein zu können bei dem nächsten Energy Efficiency Hack 2021 dann.
Genau.
Und ich glaube, für die Personen, die vielleicht jetzt gerade auch davor stehen, einen virtuellen Hackathon oder einen Workshop auszurichten, ich glaube, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, eben trau dich so. Ja. Sich zu trauen und einfach daran zu wagen und darauf zu vertrauen, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du uns da nochmal so tiefe Einblicke auch in eure Erfahrungen gegeben hast, wie so ein Hackathon eben auch virtuell geplant werden kann und auch ausschauen kann. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke euch nochmal.